ein Thema Hexenjagd und Hexenflüchtlinge, was nicht unbedingt präsent ist in den hiesigen Medien. Von daher die erste Frage an dich, vielleicht einen Überblick zu geben. Was meint es denn, wenn du über Hexenjagden sprichst? Was für eine Realität meint das?
Das meint ein Problem, das präsent ist seit einigen Jahrzehnten mindestens, also in einer neuen Heftigkeit präsent ist. Oder dass seit einigen Jahrzehnten das aufgezeichnet wird in dieser Heftigkeit. Und dass nämlich in einigen Erdteilen, vor allem des Trikons, in Westindien, in Papua-Neuguinea, in Afrika und im Amazonastiefland eben Menschen getötet werden oder zumindest vertrieben, teilweise gefoltert, in irgendeiner Weise ausgestoßen werden aus Gesellschaften, nachdem sie von einer anderen Person oder von einem Priester oder aufgrund irgendwelcher Ordale für schuldig befunden wurden, Hexerei praktiziert zu haben. Und das heißt dann in aller Regel, jemanden krank gemacht zu haben oder dass sie jemanden getötet haben, ihn aufgefressen hätten spirituell oder eben in neuerer Zeit auch Leute arbeitslos gemacht hätten oder ihnen irgendeine Art von ökonomischem Unglück auf den Leib gehext hätten.
Du promovierst zu dem Thema, also genau vor allem zum Verhältnis von Film und Hexenjagd in Ghana, also nochmal genau geschaut auf ein Land. Was sind denn die Gründe, die angeführt werden für eben solche Hexenjagden, für solche größtenteils, wenn man sich die Opferzahlen ansieht, ja flächendeckenden Momente, die es da gibt?
Mit dem Flächendeckend, da muss ich gleich eine Einschränkung vornehmen. Also es gibt wesentlich weniger und auch regional wesentlich isolierter Hexenjagden, als Menschen an Hexerei glauben. Ich möchte da nur eine Studie auch von Allensbach anfügen. Danach glauben 11% der Frauen in der BRD an die Existenz von Hexen und 23% der Deutschen stimmten zu, dass Krankheiten von Personen angewünscht werden könnten. Das heißt, wir haben da natürlich schon die erste Frage beantwortet, im Prinzip, was ist Hexerei? Hexerei beinhaltet das Prinzip, dass über eine gewisse Fernwirkung, über eine nicht empirische Tätigkeit, also eine nicht empirisch sichtbare, nachweisbare Tätigkeit, Personen krank gemacht werden oder geschädigt werden. Die Regionalität, da ist eben das Problem, dass zum Beispiel wie in Europa Leute auch oft an Hexerei glauben und niemanden anklagen oder es nicht zu gewaltförmigen Ausschreitungen kommt. Und das Gleiche gilt auch für weite Teile des subsaharischen Afrika, dass es dort ganze Großregionen gibt, in denen Hexenjagden nicht so stattfinden, wie sie in anderen Regionen dann sehr isoliert und sehr heftig stattfinden, zum Beispiel in Südnigeria oder in Nordghana oder in Kongo dann eben auch.
Woran liegen diese Unterschiede?
Es ist natürlich die wissenschaftliche Debatte natürlich. Woran liegt das? Kann man da unterschiedliche Ansätze untergliedern? Einen herangehen könnte man defizitär nennen, dass man sagt, es fehlt dort irgendetwas. Es hat etwas nicht stattgefunden, es hat zum Beispiel keine Bildung stattgefunden und so weiter, dann wäre Hexenjagd als Bestimmung eine archaische Reform, eine Art Regression hinter einen bereits erreichten Stand, die man dann eben abtragen müsste. Und dann gibt es eben additive Theorien, könnte man sie nennen, die sagen, es findet da etwas statt, was das auslöst. Also nicht, man bestimmt nicht das Wegfallen von etwas, sondern das Hinzutreten von etwas. Das sind dann oft funktionalistische Theorien, die gehen dann zum Beispiel aus von Bevölkerungswachstum. Das ist in bestimmten Gesellschaften beobachtet worden, dass sich Dörfer aufspalten, wenn sie zu groß werden und dass diese Spaltungsprozesse häufig unter heftigen Hexereianschuldigungen dann stattfinden und katalysiert werden. Aber da muss man eben sehr vorsichtig sein. Es gibt auf diesen lokalen Ebenen jeweils sehr spezifische Bedingungen und sehr spezifische Formen von Hexenjagden. Oft sind es Erweckungsbewegungen, oft ist es eine ganz bestimmte Sekte, die auf einmal in einer größeren Gesellschaft mit dem Versprechen, Hexerei flächendeckend und ein für alle Mal zu bekämpfen, eben einen Siegeszug feiert, die auf bestimmte Lücken eben anspringt, die man so allgemein gar nicht bestimmen kann, sondern die aus der jeweiligen Situation dann hervorgehen. Und dann kann man wiederum aufteilen in Krisentheorien, die dann das auch wieder aufgreifen, eben fehlt irgendwas, kommt irgendetwas hinzu. Das ist sehr populär, eben ein Ansatz, der sagt, in Afrika käme es zu einer Art Neoliberalisierung und dadurch würden eben die Kollektivgefühle gestört und es würde eben ein neuer Individualismus, eine neue Konkurrenz aller gegen aller stattfinden, die sich dann eben in einer verstärkten Hexereiangst niederschlage. Das ist auch wieder ein Ansatz, der versucht, ideologiekritisch erstmal zu sein, aber in einem sehr klassischen Sinne, dass er nämlich ein Basisüberbauschema einführt, dass er sagt, wir haben eine ökonomische Basis, das ist dann der Neoliberalismus und daraus leiten wir dann Hexenjagden ab. Das kann auch wieder nicht erklären, warum in so weiten Teilen Afrikas sehr liberalisierte Staaten existieren, in denen wiederum kaum Hexenjagden stattfinden, zum Beispiel in Südghana, eine sehr, ja, man könnte fast sagen, neoliberale Gesellschaft, in der eigentlich Hexereianklagen zumindest eher seltener als im Norden zu Hexenjagden führen.
Sagt Felix Riedel. Felix Riedel promoviert gerade zum Thema Hexenjagd und vor allem das Verhältnis von Hexenjagd und Film in Ghana. Anlass für das Gespräch ist ein Vortrag, den er letzte Woche gehalten hat in Halle, wo die These ganz klar war, es gibt einen Fakt und der Fakt heißt, dass vor allem in Afrika, auch in indischen Trikont, tausende Menschen der Hexerei beschuldigt werden, vertrieben werden, verfolgt werden, eben auch getötet werden. Vielleicht erstmal nochmal geschaut auf die Opfer. Also was sind denn die Gründe, die angeführt werden, warum jemand zum Opfer wird? Ist es Willkür?
Wieder sehr unterschiedlich. Es gibt anthropologische Konzepte von Hexerei, dass jeder Mensch im Prinzip Hexenkraft in sich hätte und es würden dann eben Charaktereigenschaften wie Neid oder Eifersucht darüber bestimmen, ob man das zum Guten oder zum Schlechten einsetzt, ob man seiner Familie damit hilft oder schadet und so weiter. Aber wenn man sich die Begründungsmuster auf einer Akteursebene anschaut, dann kann ich jetzt vor allem aus Madghana, aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, dass es in den allermeisten Fällen Träume sind, die zur Legitimation, die als Validisierung angeführt werden, dass jemand geträumt hat, man würde von dieser oder jener Person in irgendeiner Weise attackiert und dass man das dann interpretiert, diesen Traum interpretiert als Beweis. Und die Gründe, ja, wenn man die Motivation oder die Emotion abfragt, dann landet man meistens bei der spezifischen Emotion der Eifersucht oder des Neides. Das ist im Wesentlichen das Argument, das angeführt wird, aber sowohl von jenen, die sich verhext wählen, die sagen, die anderen verhexen mich, weil sie neidisch sind oder weil sie eifersüchtig sind, als auch von denen, die angeklagt wurden, die sagen, wir wurden angeklagt, weil diese Person, die mich anklagt, neidisch oder eifersüchtig ist.
Es gibt eine Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, häufig eine Beschreibung, dass der Antisemit, die Antisemitin an einem Ausfall der Selbstreflexion leidet, auch einem Verlust, eine Fähigkeit zu entwickeln zur Differenz, was dann auch mündet in einer antisemitischen Praxis, also einer gesellschaftlichen Paranoia. Du hast sowohl im Vortrag als auch im Ankündigungstext durchaus Parallelen aufgezogen, so würde ich es mal vorsichtig bezeichnen, zwischen einer antisemitischen Praxis und dem, was Hexenjagden de facto meinen. Kannst du das ausführen?
Ja, das ist die berühmte Passage über die pathische Projektion in der Dialektik der Aufklärung in den Elementen des Antisemitismus. Da würde ich auch sagen, das haben Adorno und Horkheimer ja auch übernommen von der Psychoanalyse nur das Modell und dann sozusagen in diesem Band popularisiert. Das ist einer der reichzitiertesten Passagen überhaupt, eben über den Anteil der Projektion, den eigenen Anteil, den man vergisst, dass eben Projizieren eigentlich ein normaler, ein entwicklungsgeschichtlich notwendiger Vorgang des Erkennens ist, der aber dann pathisch wird, wenn man darauf vergisst, dass man projizieren könnte, dass man die eigenen Anteile darin nicht mehr wahrnehmen kann. Und das kann im Prinzip in jedem passieren. Also es ist eine Pathologie sozusagen, die unabhängig vom Bildungsgrad stattfinden kann. Und da kann man natürlich das übertragen auf so ziemlich jede Verfolgungsideologie, in der vor allem anale Projektionsinhalte, also Schmutz, Abart, auch die ganzen Gefühle des zweijährigen, dreijährigen Kleinkindes, eben Neid, Eifersucht ganz zentral, die Wut, die orale Aggression, auch etwas auffressen und so weiter, dass das natürlich sehr erheblich eine Rolle spielt in den Hexereivorstellungen, dass man sich aufgefressen wähnt und so weiter. Und auch gerade mit dem Neid hatte ich ja gerade erwähnt, dass das natürlich eine gewisse Logik hat, wenn sowohl Opfer als auch Ankläger sagen, die andere Person ist neidisch, dass man da durchaus sagen kann, es gibt diese Projektion auf Seiten des Anklägers, dass er in der Person, von der er sich verhext wähnt, seinen eigenen Neid oder seine eigene Neidlust, kann man fast sagen, wiederfindet und sie wegprojiziert, seine eigenen Aggressionen auch auf die Gesellschaft.
In deiner Promotion, ich hatte es schon erwähnt, beschäftigst du dich vor allem mit dem Verhältnis von Film und Hexenjagd in Ghana. Inwieweit wird denn diese Faszination vielleicht der Hexerei in den Filmproduktionen kritisiert oder angeheizt?
Diese Filme, das ist eine ganz eigene Geschichte, dass die meisten Europäer auch nicht kennen, also wie populär im subsaharischen Afrika, also vor allem in Nigeria und Ghana, aber auch in Kongo und Tansania, wie populär dort autochtone, indigene Produktionen sind, die eben mit der Video Revolution unglaublich günstig wurden, die heute auch noch mal günstiger und sehr viel besser zu haben sind, wo man in HD mit Handkameras drehen kann. Dementsprechend ist diese Filmproduktion in Ghana und in Nigeria ist gewaltig, ist ein riesiger Wirtschaftszweig und an diesem Wirtschaftszweig davon profitieren natürlich auch Leute, die ganz gezielt diese Ängste auch ausnutzen und anheizen, aber das allein klärt das natürlich nicht. Also es ist nicht nur ein Priestertrug, dass man sagen kann, ja, da sitzen irgendwelche Manipulateure und manipulieren die Massen, weil sie Geld damit verdienen, sondern es sind auch natürlich vermittelte Phänomene. Aber man kann sagen, dass heute die Filmindustrie in Ghana ganz wesentlich dominiert wird von den Pfingstkirchen, von charismatischen Kirchen, die dann in diesen Film spezifische Dämonologien aufbauen, die eben mit dem charismatisch-christlichen Weltbild konform gehen oder die das in irgendeiner Weise befördern. Das heißt aber nicht, dass diese Filme permanent Hexerei als einzige Ursache für Unglück und Elend sehen, sondern die versuchen gerade die Autorität des Priesters in der Interpretation zu stärken. Die sagen auch, es gibt schlechte Priester und gute Priester, es gibt welche, die klagen zu Unrecht Leute der Hexerei ein. Also es gibt ein gewisses selbstreflexives Moment darin, in diesen Filmen, dass man sagen kann, im Prinzip reflektieren die sogar sehr weit über Hexerei Anklagen und schließen aber letzten Endes eine bestimmte Wahrheit. Also sie sagen zum Beispiel, Hexerei-Anklagen sind häufig projektiv oder falsch und erst der Priester kann dann bestimmen, ist es wirklich Hexerei oder ist es vielleicht nur ein Familienfluch oder irgendein böser Geist oder eine andere Art von Dämon, die man dann ganz spezifisch bekämpfen muss. Die Bekämpfung ist aber eigentlich immer gleich, nämlich die Austreibung, der Exorzismus vor der versammelten Gemeinde, dass man eben dann diese Person mit spirituellen Feuern oder mit Weihwasser, Flammenbällen, also es wird dann als Flammenball visualisiert, als Trick, dass man dann da die Heilung sozusagen anbietet, weiten Massen. Und das ist natürlich unglaublich populär geworden, weil dann kann jeder sich sozusagen relativ kostenarm heilen lassen von potenzieller Hexerei, kann dann aus dieser Kirche rausgehen und sagen, ich wurde jetzt auf jeden Fall geheilt. Das hat dann aber auch schon wieder dazu geführt, dass es ein gewisses Bild gibt von Hexen, die in die Kirche gehen und aber ihren Hexengeist sozusagen draußen lassen, wie ein Gepäckstück in die Kirche gehen, dort scheinheilig eben teilnehmen und dann, wenn sie aus der Kirche rausgehen, ihren Hexengeist wieder aufnehmen in sich und weiter hexen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Adaptionsmodelle. Aber generell sind sich schon weitgehend alle Autoren darin einig, dass der Einfluss von diesen Filmen, vermittelt eben über diese charismatisch-christliche Ideologie, dass die einen sehr, sehr starken Einfluss haben auf die Hexenbilder und dass sie auch in gewisser Weise oder in bestimmten Regionen auch sehr stark dazu beigetragen haben, auch Hexenjagden anzustacheln. Am populärsten ist das in Bezug auf die Kinder, die der Hexerei angeklagt werden in Südnigeria. Da ist es popularisiert werden durch eine Organisation, die sich sehr stark mit diesen Kindern beschäftigt und die dann in bestimmten Filmen nachweist, dass diese Filme und spezifische Akteure, also vor allem eine große Predigerin, dass die ganz gezielt Hexenjagden gegen Kinder anfachen und dass die auch vor Gewalt in ihren Gottesdiensten gegen diese Kinder dann nicht zurückschrecken, dass bestimmte Personen auch in einzelnen Gotteshäusern dann eben angekettet werden oder da gefoltert oder misshandelt werden unter dem Vorwand eines längeren Exorzismus, der dann über Wochen sich hinzieht und der dann meistens das Fasten beinhaltet, also dass Kinder wirklich ausgehungert werden, um den Teufel aus ihnen oder um diesen Hexengeist aus ihnen heraus zu ekeln. Oder dass sie geschlagen werden, weil man sagt, das ist praktisch gar nicht mehr das Kind, sondern der Hexengeist hat vollständig Besitz ergriffen von diesem Kind und die Gewalt, die wir dem Kind antun, damit ekeln wir eigentlich den Hexengeist aus diesem Kind heraus. Und das führt dann zu einer ganzen Reihe von abscheulichen Misshandlungs- und Folterfällen, dann oft auch mit Todesfolge.
Ja, wo du das beschreibst, da könnte man natürlich so eine Ohnmacht konstatieren. Du heißt in dem Fall Felix Riedel, der Ethnologe ist und über Hexenjagden und Hexereivorstellungen forscht, vor allem in Ghana forscht. Du hast auch nach deinem letzten Forschungsaufenthalt einen Verein gegründet zur Unterstützung vor allem von Frauen, älteren Frauen, die der Hexerei beschuldigt werden, die vertrieben werden. Und das ist ja eine Option für die Frage des Was-Tuns, also abseits der Ohnmacht und abseits des Konstatierens, dass das eine grausame Praxis ist. Auf die Frage, was tun, kannst du vielleicht diesen Verein vorstellen und die Möglichkeiten der Intervention?
Ja, es gibt natürlich eine große Skepsis gegen Intervention in der Ethnologie, dass man sagt, jeder Eingriff hat unberechenbare Folgen und am Ende steht eben doch häufig die Erfahrung, dass man Schlimmeres bewirkt oder dass man in irgendeiner Weise Missverständnissen aufsitzt, die dann zu Fehlpraxis führen, dass man sagen kann, ja, diese Eingriffe, es bringt alles nichts oder es hat das Ganze nur verschlimmert. Das ist eine Einstellung, wo man sich fragen muss, naja, sieht die von Individuen eigentlich ab? Also opfert die im Prinzip dann Individuen und sagt, naja, ich helfe diesem Individuum nicht, weil vielleicht passiert irgendwie in einer Kausalkette auf einer gesellschaftlichen Ebene etwas viel Schlimmeres. Und da liegt natürlich meine Präferenz ganz klar auf einem individuenbasierten Ansatz, wenn man eben im Feld, das kann auch als Tourist übrigens passieren oder als Entwicklungshelfer, wenn man einer Hexenjagd begegnet, wenn man sich darin befindet, dass man versucht, schon vorab zu klären, eine gewisse Professionalisierung zu entwickeln. Welche Interventionsmöglichkeiten bestehen dort, um in einer akuten Hexenjagd Individuen da eben rauszuholen und zu sichern? Das ist natürlich nicht unkritisch, das kann auch nach hinten losgehen, das wird auch ist mit Risiken behaftet und die Alternative, die in der Wissenschaft eben eingenommen wurde, ist ein bedächtiges sich zurücklegen und dokumentieren und das bringt natürlich moralische Problemlagen mit sich, die ich jetzt gar nicht weiter erörtern möchte. Was konkret sich als fruchtbar erwiesen hat in einem Projekt in Nordghana, und wo ich auch sagen würde, aus anderen Projekten in Südnigeria und Angola kann man das teilweise auch verallgemeinern, ist, dass die Solidarität mit konkreten Opfern irritiert. Also die irritiert die Ankläger und die wird von diesen Opfern auch als unglaublich heilsam empfunden, dass jemand mit ihnen überhaupt spricht, dass sie aus ihrem Stigma, dass sie nicht von ihrer Gemeinde zu 100% als Hexen wahrgenommen werden, sondern dass sie eben eine andere Identität auch haben dürfen, dass sie sich gegen diesen Schuldspruch auch wehren dürfen und nicht damit identifizieren müssen. Und dann ist natürlich auch eine Frage die prekäre Situation, in der sich diese Flüchtlinge, sind das dann meistens, in der sich die befinden, die dann oft extrem verarmt in Ghettos leben. Dort stellen sich dann die ganz primären humanitären Fragen. Eben hilft man denen? Ja, natürlich, aber wie? Und dann ist eben der Ansatz, dass man so weit als möglich diese Gesellschaften auch fordert, selbst, soweit sie können, eben solidarisch sich zu zeigen oder eben die verwandtschaftlichen Verpflichtungen stärkt, die ohnehin bei einigen stattfinden. Dann kommen dann zu vertriebenen Frauen häufig noch Kinder und bringen denen gelegentlich was zu essen in der Erntezeit und sowas. Und sowas muss man natürlich stärken und darf es nicht von vornherein abgraben, dass man sagt, wir kümmern uns jetzt um komplett alles und schneiden die dann sozusagen auch wieder ab und von ihren Kontakten zu der Verwandtschaft. Das ist eben sehr komplex und deshalb ist das Wichtigste eigentlich, dass man auf Akteure im Feld, also im konkreten Fall in Nordghana, auf Leute, die dort leben, die diese ganzen Vorstellungen kennen und so weiter, dass man mit denen zu tun hat. Und das ist natürlich auch nicht ganz konfliktfrei, wenn diese Leute zum Beispiel selbst an Hexerei noch glauben, aber einen sehr gesunden Skeptizismus entwickelt haben gegen die Hexenjagd selbst oder gegen die Hexerei-Anklage. Da muss man auch in der europäischen Geschichte bedenken, dass Hexenjagden abgeschafft wurden, vor allem von Leuten, die implizit noch an Hexerei glaubten an irgendeiner Stelle, die aber ein so großes Misstrauen gegen die Praxis der Hexenprozesse entwickelt hatten, gegen die Folter auch entwickelt hatten, dass sie sagten, wir können diese Praxis, diese Verfolgungspraxis in keiner Weise rechtfertigen, selbst wenn wir an Hexerei glauben. Und das ist eigentlich auch das, wo man sagen kann, ja, die meisten oder zumindest sehr viele Afrikaner kommen auch zu so einer Haltung, dass sie sagen, wir klagen nicht wahllos irgendwelche Leute an oder wir führen hier keine Hexenprozesse. Auch wenn sie noch irgendwo daran glauben, kümmern sie sich privat darum und kaufen sich Talismänner oder solidarisieren sich eben mit Opfern, wo sie sagen, ja, die wurden sehr sicher zu Unrecht angeklagt. Oder eben, dass sie einen christlichen Ansatz pflegen und sagen, selbst wenn diese Leute Hexen sind, müssen wir uns trotzdem um diese armen Sünder kümmern.